Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, ein herzliches und winterliches und ein königliches Willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie bei Plus 1 dabei sind. Könige sind wir natürlich alle auf eine Art. Zum Beispiel dann, wenn wir unsere Wohnungstür hinter uns zuziehen und keinen mehr reinlassen müssen, den wir nicht sehen wollen. Dann sind wir Könige und Königinnen in unserem eigenen Reich. Aber ein Kfz-Mechaniker aus Ludwigshafen hat das mit dem Königsein auf seine ganz wörtliche Weise erlebt. Unter anderem hören wir heute nämlich die Geschichte von Cephas Banza, der plötzlich in seinem Heimatort in Ghana König werden soll.
Und dann kommt der Thron raus. Ich habe Gewand von meinem Opa, den ganzen Schmuck von meinem Opa. Und der Älteste nimmt mich dreimal auf den Thron. Und dann sitzt der Kron auf meinem Kopf, dann bist du König. Ja.
Tja, dazu kommen wir etwas später noch. Und es gibt, wie in jeder Woche bei Plus 1, einen Gast. Ich habe mir jemanden eingeladen, den ich wirklich gerne mag. Ob ich ihn schon Freund nennen darf, wird sich möglicherweise in den nächsten 2 Stunden hier rausstellen. Mein Gast ist Marcel Mann. Hallo.
Hallo.
Du bist Entertainer und Synchronsprecher und eine sehr gepflegte Erscheinung, wenn ich das so sagen darf.
Und ein Freund.
Ja. Darf ich dich schon Freund nennen?
Du darfst mich, nach dem, was wir alles durchgemacht haben in den letzten 10 Minuten, darfst du mich Freund nennen.
Ach, das ist schön, dass du das sagst. Eigentlich sind wir nur mal Fahrstuhl gefahren miteinander. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir hier wie eine kleine Tradition haben. Der Gast wird über eine Anekdote vorgestellt. Jetzt ist mir eingefallen, wir beide haben eigentlich nur eine einzige Anekdote miteinander erlebt und deswegen werde ich jetzt eben diese erzählen, in der wir beide mitspielen.
Ich werde dich nicht aufhalten.
Wir saßen in einem Taxi und sind von Potsdam, auch von einer gemeinsamen Radiosendung, nach Berlin gefahren und du hast mir von der Sängerin Sarah Connor einen Song vorgespielt, von dem du sagtest, du hättest geweint, als du den gehört hast.
Ja.
Und dann hast du mir den vorgespielt und also siehe da, als hätte jemand ganz kleine Wasserhähne aufgedreht, ging es noch in derselben Sekunde bei mir los. Und ich möchte von dir wissen, warum bringt dich dieses Stück so aus der Fassung? Oder soll ich es erst zitieren, bevor du sagst, warum es dich so aus der Fassung bringt?
Ich zitiere es erst, damit man meinen labilen Zustand nachvollziehen kann.
Mama, ich kann nicht mehr denken. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich glaube, ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben. Was, wenn mein Herz zerbricht? Da geht's schon wieder los.
Jetzt weint sie wieder.
Warum bringt dich das so aus der Fassung, dieses Stück?
Naja, also hat mich zum allerersten Mal aus der Fassung gebracht, als ich es gehört habe, zum allerersten Mal. Ich habe den Song gehört im Regionalexpress von Duisburg nach Dortmund. Ich war auf Tour und habe den Song zum ersten Mal gehört und dann hat er mich einfach so abgeholt. So sagen die jungen, hippen Leute das jetzt. Ja. Und dann habe ich einfach angefangen zu heulen, still, so wie ein deutscher Mann im Regionalexpress eben weint. Still aus dem Fenster guckend, ohne andere Mitfahrer der zweiten Klasse zu stören.
Ich weine schon wieder.
Vielleicht liegt es daran, dass es der erste Song ist, der dieses Thema, eine Mutter liebt ihr Kind, egal wie dieses Kind denkt, was jetzt nach diesem Outing, das ja in dem Song passiert, passieren wird und mir das vielleicht so ähnlich passiert ist, das hat mich einfach abgeholt. Ich fand den Song toll und es war ja eine bewusste Provokation von Frau Connor.
Von der du mir gestern noch erzählt hast, sie wäre auch dein Freund. Heute stellt sich raus, sie ist mehr so dein Fantasiefreund.
Du hast mich gefragt, ob Sarah Connor und ich mittlerweile auch befreundet sind. Und ich habe gesagt, ja. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir auf dem Konzert eine ganz besondere Verbindung miteinander hatten. Und du machst mir das jetzt hier nicht kaputt.
Nein, das mache ich dir nicht kaputt. Du thematisierst ja auf der Bühne deine Homosexualität auch oft, was manchmal auch Hasser auf den Plan ruft. Das werden wir allerdings später noch besprechen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Moment des Outings vor deinen Eltern. Mhm. Das kann ja unter Umständen auch ein schwieriges Gespräch sein. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie bei so einem Gespräch dabei. Aber
vielleicht
sag mir
hast
mal,
du das Glück und es passiert.
Vielleicht, irgendwann. Aber sag mir mal, wie das bei dir abgelaufen ist. Mama, Papa, ich bin schwul oder wie läuft das?
Ich hatte kein Outing aus Prinzip, weil ich denke, das braucht keine Pressekonferenz. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mich ins Wohnzimmer zu stellen oder Heiligabend ein bisschen spannender zu gestalten, sondern das war einfach bei mir, ich war verliebt, hatte Liebeskummer Und dann habe ich meiner Mutter erzählt, der Andreas und nicht die Petra hat mir das Herz gebrochen. Und meine Mutter ist eine sehr schwäbische, pragmatische Hausfrau und die sagte einfach nur, der Andreas ist so ein Arschloch. Und das war der Moment, in dem ich mich meiner Mutter so nah gefühlt habe wie nie zuvor und nie danach, weil ich wurde auch nicht gestillt, vielleicht ist das wichtig. Aber in dem Moment dachte ich, oh mein Gott, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Sie fand es nur ganz schlimm, dass mir jemand wehgetan hat. Ob der jetzt ein Penis oder kein Penis hat, war ihr im Zweifel dann egal.
Ja.
Und das ist, fand ich so sehr pragmatisch, aber auf eine tolle Art und Weise. Es gab bei mir kein Outing. Ja. Es wäre jetzt auch nicht so, dass alle gesagt hätten, was, er? Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Huhu, sind wir überrascht. Sondern es war einfach in dem Moment on the fly, habe ich gesagt, so sieht's aus. Und sie hat gesagt, ich würde dir gerne den Schmerz nehmen, das kann ich nicht, aber ich bin deine Mama, also bin ich für dich da. Und das fand ich eine sehr schöne Sache. Weil ich glaube, wenn man ein Outing hat, jeder hat ja das Recht dazu, sich zu outen oder nicht, und die Eltern reagieren falsch, ist das, was sich in deine Seele einbrennt für alle Ewigkeit. Und dann noch im Heim wird dann nur gesagt, du hast nur so einen schlechten Heimplatz, weil du vor 50 Jahren bei meinem Outing gesagt hast, so eine Scheiße. So passiert's nämlich.
In jeder Woche begrüßen wir an dieser Stelle Martin Kess. Vielen von Ihnen wird er sicherlich bekannt sein aus dem Pardiologie-Podcast bei Spotify. Hier bei Plus Eins ist Martin einfach auch eine Schulter zum Anlehnen. Und wenn man schon mal lehnt, dachte ich, kann man auch gleich was fragen. Hallo Martin, ich grüße dich in Köln.
Hallo Caro.
Ja, also wir haben gerade schon über ein Outing gesprochen und die Frage, die ich dir in dieser Woche stellen möchte, passt dazu. Sie heißt nämlich, kann man seinem Teenager-Sohn oder kann man es bringen, seinen Teenager-Sohn oder seine Teenager-Tochter darauf anzusprechen, ob sie möglicherweise schwul oder lesbisch sind? Also kann man diesem Outing vorgreifen, indem man das als Eltern schon mal nachfragt und damit ja vielleicht auch so ein bisschen nahelegt?
Also ich habe selten so entschieden und gerne für mich persönlich eine Frage mit Nein beantwortet. Aber das sage ich jetzt ganz persönlich und ich bin überhaupt kein Experte für dieses Thema. Aber mein persönliches Gefühl dazu ist, auf keinen Fall.
Warum?
Weil das stigmatisiert und entnormalisiert, weil das ein Thema macht daraus, aus der sexuellen Orientierung, und das finde ich in jedem Fall verheerend und übergriffig und freiheitsberaubend.
Wow, aber die sexuelle Orientierung ist doch ein Thema. Also, und besonders für Heranwachsende, die beschäftigen
aber
sich ja
Caro,
viel damit.
Aber Caro, würdest du, jetzt mal ehrlich, würdest du dein Kind fragen, sag mal, bist du vielleicht heterosexuell?
Ja, wenn sich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich hätte ein Kind, das mit, sagen wir, 18, 19 Jahren überhaupt noch gar keine Anstalten macht, sich irgendwem geschlechtlich zu nähern, dann würde ich auch die Frage stellen, bist du sexuell, überhaupt sexuell, bist du heterosexuell?
Aber guck mal, die Frage allein bringt, egal wie sie beantwortet wird, was ganz Unangenehmes und Unbequemes und setzt Druck und sagt, wie auch immer du es formulierst, bei dir ist irgendwas nicht norm, nicht normal. Und das finde ich heutzutage, das geht, also ich finde, also ich weiß die Frage, also das ist echt eine Frage, die ich mich, also wo ich gedacht habe, da muss ich mich richtig ernsthaft mit befassen. Aber ich komme zu keinem anderen Resultat. Für mich persönlich zu sagen, das geht gar nicht. Und ich habe heute, vor unserem Gespräch, habe ich meine Stieftochter gefragt. Habe ich noch nie gemacht, die Polly, die ist 17. Und ich weiß, dass die sehr so aware ist, was dieses ganze Thema Diversität und sowas angeht. Ne?
Ja.
Und ich habe der gesagt, sag mal, Das ist die Frage, wie soll ich darauf antworten? Dann hat sie zu mir gesagt, du musst sofort das Studio verlassen. Dann habe ich gesagt, Polly, das geht leider nicht, weil ich bin nicht in dem Studio. Und dann hat sie gesagt, da musst du auflegen. Und es geht hier, dann habe ich gesagt, auch das geht nicht, wir haben eine Leitung.
Ja.
So, aber was sie meint, sie hat wirklich zu mir gesagt, die Frage an sich ist freiheitsberaubend.
Wow.
Das finde ich, da übernehme ich gerne diese Antwort, weil ich finde, die hat total recht.
Das finde ich schön. Hallo Martin, nochmal hier offiziell.
Hallo.
Marcel hier. Ich finde das total, ich war total gespannt, wie du auf diese Frage antwortest, weil ich war Opfer dieser Frage. Ich habe eine 10 Jahre ältere Schwester und die hat mich, glaube ich, im Alter zwischen 12 und 18 regelmäßig auch vor Publikum gefragt, wie es denn jetzt aussieht mit meiner Unterleibszweckgemeinschaft, ob da noch was kommt und wenn, wie und so. Und ich fand das immer übergriffig. Aber jetzt gerade durch deine Antwort habe ich erst das Wort übergriffig in dem Zusammenhang begriffen. Das finde ich das wirklich übergriffig. Dass man, also das, du fragst dein Kind, das wird ja, wenn das Bedürfnis da ist, von selber kommen.
Und wenn ich da jetzt dagegen halten würde, wenn ich da jetzt
als... Da bin ich auch mal gespannt. Genau, wir gehen sofort. Egal,
Martin und
ich
haben noch einen anderen Termin, leider, Caro.
Also wenn ich da jetzt als
Mutter... Bei der Sarah Connor nämlich.
Ja, weil die versteht uns.
Eben. Mit der möchte ich auch befreundet sein.
Das ist kein Ding. Ich bin ja auch gut mit ihr.
Wenn ich da jetzt als Mutter von...
Guck mal, Caro, merkst du?
Ich darf gar nichts sagen, ich merke das. Nee. Wenn ich jetzt da als Mutter von Söhnen dagegen halten würde...
Wir haben sie nie gesehen, du behauptest einfach
dagegen
nur,
halten würde, dass so ein Kind, ich beobachte das eine Weile, ich kenne dieses Kind mein Leben lang, ich bin diesem Kind unheimlich nah, ich bin seine Mutter. Und wenn ich dann die Frage stellen würde, sag mal, Junge, bist du möglicherweise homosexuell? Dann würde ich verstehen, wenn der die Frage nicht beantworten möchte. Aber es muss doch möglich sein, sie zu stellen. Und ich glaube, dass man jemandem, dem man sehr nah ist, auch nicht in dieser Form zu nahe treten kann. Weil diese Nähe, die ist bereits da. Das glaube ich.
Nee, nehmen wir an, er ist nicht homosexuell. Dann denkt dein Sohn, oh, offensichtlich habe ich ein Problem in meiner Ausstrahlung oder sowas. Irgendetwas stimmt bei mir.
Es geht ja
nicht.
Jetzt gar nicht um meine Kinder. Ich habe ja auch die Frage nicht gestellt. Es geht sozusagen allgemein um diese Frage.
Mir folgt deine allgemeine Mutterschaft.
Also ich sage ja ganz bewusst, ne, ich bin Laie. Ich bin hier überhaupt nicht bin kein Sextherapeut, kein Pädagoge, gar nichts. Aber ich habe so ein ganz starkes Gefühl, dass es da überhaupt keinen Weg gibt, wo ich sagen würde, das ist richtig. Aber ich finde auch viele Sachen übergriffig, die man Jugendliche oder junge Erwachsene fragt. Also ich finde auch die Frage, hast du einen Freund oder hast du eine Freundin, eine Katastrophe? Ich finde die Frage, wollt ihr Kinder, auch eine Katastrophe, würde ich nie stellen, weil das immer mit einer Erwartung verbunden ist. So.
Ich stelle das nur älteren Leuten, die Frage. Dann ist es witzig.
Das ist sehr gut.
Ich finde, man kann so eine Ende 60-Jährigen mal einfach vor die Füße werfen. Ja. Willst du eigentlich noch Kinder? Wird langsam eng.
Ja.
Naja gut, also ich sage ja auch gar nicht, dass ich da jetzt ganz anderer Ansicht bin und ich gehe auch wirklich bei viel mit und auch bei dem, was du sagst, Martin. Ich wollte nur noch mal eine Frage dagegenhaltend stellen, weil das ja hier immerhin auch eine Art Diskussion ist oder sein kann. Wir sind dafür alles offen bei Plus Eins.
Sehr gut.
Danke dir, lieber Martin, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dann.
Bis dann.
Danke, Martin. Tschüss. Hat mich sehr gefreut.
Und wenn Sie auch mal eine Frage stellen wollen, die Martin Kess beantworten soll, dann geht eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Marcel Mann ist heute mein Gast bei Plus Eins. Sie kennen ihn aus Serien wie The Big Bang Theory oder auch The Chilling Adventures of Sabrina. Da hat er nämlich als Synchronsprecher mitgewirkt. Und natürlich unvergessen 2013, da hast du den Brady gesprochen in Teen Beach Movie und Teen Beach Movie 2.
Er kann also nicht schlecht gewesen sein, der erste Teil.
Nein, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das stimmt wirklich so. Du synchronisierst diese Serien und Filme schon seit langem und es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie in diesen Filmen gesprochen wird. Ich oder wir alle, denke ich, nehmen das mal so hin, weil wir es gewohnt sind, wie amerikanische Filme synchronisiert werden. Aber eigentlich ist es ja eine sehr unnatürliche Art zu sprechen.
Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt anspielst.
Genau.
Also mich hat es noch nie gehindert dabei.
Hartmann. Es ist eine ganz... Gib uns doch noch mal eine kleine Kostprobe. Du hast das schon einmal für mich gemacht, da allerdings im privaten Rahmen, wo du gesagt hast, Rebecca gibt eine Poolparty, das wird der Sommer unseres Lebens. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Aber warum gerade Rebecca?
Ich weiß nicht, irgendein Mädchenname.
Tiffany.
Tiffany gibt eine Poolparty.
Tiffany schmeißt eine Poolparty. Tiffany ist das heißeste Mädchen auf der Sunny Day High. Ich liebe Tiffanys Poolpartys.
Das wird der Sommer unseres Lebens.
Das ist Mom, Dad. Das wird der Sommer meines Lebens.
Genau. Das ist im Grunde genommen so unnatürlich und trotzdem, wir sind es ja so gewöhnt. Also es kommt einem vor, als wäre es deutsch, es kommt einem vor, als wäre es amerikanisch. In Wirklichkeit ist es beides nicht, sondern so eine...
Synchronesisch.
Genau. Und du sprichst den Harvey Kinkel.
Ja, Ross Lynch heißt der Schauspieler.
Ross Lynch heißt der Schauspieler, genau. Ach, du synchronisierst ihn auch bei anderer Gelegenheit. Aber in der Serie The Chilling Adventures of Sabrina, da sprichst du den Harvey Kinkel. Sabrina ist hier unsere Hauptfigur, sie ist eine Hexe, die muss ganz viel durchmachen. Und ihr Freund Harvey, der steht eigentlich immer richtig blass daneben, macht alles mit ihr durch, trägt jetzt aber selber nicht so viel zur Geschichte bei. Ne? Eigentlich hat Harvey die Rolle, die früher Frauen hatten in Serien und Filmen. Also er ist irgendwie nicht wichtig. Die Frage, kann man ihn durch eine Stehlampe ersetzen, könnte man im Grunde genommen mit Ja beantworten. Oder auch durch eine Grafik, weil Harvey Kinkel, der sagt immer so, wo sind wir? Was ist das? Sabrina, so in der Art. Tut er nicht.
Harvey ist toll. Harvey ist für mich der Audiokommentar für Blinde, weil er jeden nochmal mit Namen anspricht. Wir wissen also, wer anwesend ist. Ja. Er fragt, wo geht's hin? Wo waren wir gerade? Wo sind wir? Ja. Und was ist hier eigentlich los?
Aber er ist keine Hauptfigur mit einem richtigen Charakter.
Nein.
Frage jetzt. Und wir haben eine sehr starke weibliche Hauptfigur.
Ja.
Frage jetzt, ist das nur bei dieser Serie so oder inwiefern nimmst du da insgesamt auch einen Wandel wahr?
Ich mache viel für internationale Streaming-Dienste und die sind ja natürlich teilweise sehr spitz in ihrer Zielgruppe, wenn es um neue Serien geht. Und da nehme ich einen totalen starken Wandel wahr, was Diversität angeht. Also da sieht man immer mehr Menschen jeglicher Herkunft, jeglicher sexueller Orientierung und immer mehr starke Frauen. Ich glaube, das liegt daran, dass immer mehr Frauen als Autorinnen arbeiten und sozusagen auch mal sagen, hallo, es gibt auch uns und nicht nur den weißen Mann an sich zwischen 30 und 50. Und daher gibt es eine große, große Bewegung in Sachen Diversität.
Aber heißt das dann jetzt notwendigerweise, dass die Männer irgendwie dahin verdrängt werden, dass sie nur noch wie Harvey Kinkel, wo sind wir, sagen dürfen? Oder was sollen wir denn jetzt machen?
Ich glaube, es ist die große Angst des weißen mitteleuropäischen Mannes, verdrängt zu werden. Und ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, er macht immer noch 70% der Schauspieler aus. Von daher, Panik ist nicht begründet, wir können uns alle wieder abregen.
Okay. Gut, also solange der weiße Mann noch...
Der hat ja sehr stark Angst für uns. Ja. Die Zerstörung des heteronormen Prekariats wurde gerade mit dieser Sendung eingeläutet.
Und was ist dein Sprechalter? Also hast du da so eine größere Range, fängst du, weiß ich nicht, im Teenageralter an und gehst du bis hoch in die 30er?
Nee, leider nicht. Ich fange im Teenageralter an und bleibe in den Ende der 20er. Weil die alle immer so sprechen die ganze Zeit. Und keiner sagt, oh, guck mal, da ist ein 34-jähriger Mann. Nein.
Das stimmt, das klingt auch wirklich nicht danach.
Und so zu sprechen ist auf Dauer auch anstrengend.
Das stimmt.
Das ist immer so ein bisschen, hey, und Marlboro-Mann.
Hi, Marlboro-Mann.
Mein Name.
Und was bringst du netto so nach Hause?
Thea und Nikotin.
Nee, tatsächlich habe ich mich gefragt, man sagt doch immer, Synchronsprecher verdienen so wahnsinnig gut. Ich dachte, du kannst damit jetzt aufräumen, wenn du magst. Oder natürlich das bestätigen.
Wenn das Finanzamt zuhört, arbeite ich nur gegen Coupons. Für alle anderen kann ich sagen, es geht mir gut. Ich bin jetzt gerade vom Hinterhaus ins Vorderhaus gezogen. Ich lebe la vida loca.
Toll.
Macht euch keine Sorgen.
Nein, ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist, Marcel.
Ich freue mich auch, dass du hier bist, weil ich weiß gar nicht, wie man die Knöpfe drückt.
Im Studio begrüße ich ganz herzlich Marc Bädorf. Marc, schön, dass du da bist.
Gerne.
Du bist Autor, du warst im September schon mal bei Plus1 und hast damals von Erich und seiner Suche nach einem versunkenen Wikingerschiff in Grönland erzählt. Jetzt warst du wieder unterwegs, diesmal aber ganz woanders, in Ghana nämlich. Was hast du da gemacht?
Ja, ich bin in Ghana gewesen, in der Volta-Region, um genauer zu sein. Und dort habe ich eine Zeremonie zu Ehren eines Königs begleitet.
Thank you.
Also es gab damals eine ziemlich große Prozession durch den Ort des Königs, angeführt vom König selbst und seiner Königin. Und dann sind wir weiter ins Haus des Königs. Dort wurde dann weiter getanzt und getrommelt. Es gab eine riesige Tafel und der König hat dort gesessen und in seinem riesigen Gewand mit 100 unterschiedlichen Farben und hat dem zugeschaut. Es durfte niemand mit ihm sprechen. Also es war alles ziemlich außergewöhnlich für mich. Ja, aber bevor ich da mehr erzähle, stellt er sich am besten erstmal selber vor.
Mein Name ist King Togwi Cephas Kosi Banza, König von Hohoe Bin, Traditional Ghana. Ich bin 71 Jahre alt. Ich bin Löwe, bin 22. August geboren, ja, 1948.
Also ich habe ihn ja in Ghana damals getroffen, aber es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich ihn gesehen habe, sondern das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war einige Zeit vorher und das war in Ludwigshafen, wo der König nämlich normalerweise wohnt und da war es noch ganz anders. Also da hatte er kein Gewand an, da gab es auch keine Getänze und Getrommel, da gab es auch niemand, der so auf ihn gewartet hat und der mit ihm dort gefeiert hat und da hat er ganz normal in einem Blaumann an den Tisch gesessen, hat zum Mittag gegessen. In einem Industriegebiet in Ludwigshafen, zwischen ganz vielen Autowerkstätten. Und er selbst passte aber ziemlich gut rein, denn er hat auch eine Autowerkstatt. Und er lebt direkt neben dieser Autowerkstatt in einem Einfamilienhaus. Das sieht recht normal aus, wenn man aus der Ferne schaut. Also er hat zwei Stockwerke, das Haus ist weiß. Aber wenn man dann näher rangeht, dann sieht man schon, dass da ein ungewöhnlicher Mann wohnt. Und wenn man dann reingeht, dann wird es ganz besonders.
So. Gehen wir in mein Wohnzimmer.
Sind die echt, die Felle?
Ja, ja.
Was sind das für Felle?
Das ist Tiger und das ist Leopard. Und das ist mein Thron. In der Mitte ist meine Wappe. Und links und rechts ist der Löwe. Ja. Und Seite, wo ich sitze, links und rechts ist meine Armlehne. Und da ist 82 Kilo schwer.
Also sieht es also aus im Haus des Königs, ziemlich ungewöhnlich für Ludwigshafen und auch für ein Haus neben einer Autowerkstatt, aber es ist ja auch eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, die ich heute erzählen möchte. Es ist nämlich eine Geschichte darüber, wie ein Kfz-Mechaniker König werden konnte, aber es geht auch ein bisschen darum, wie sich jemand über eine Pflicht oder wie jemand über eine Pflicht sein eigenes Glück finden kann.
Sie hören Plus Eins und bei uns zu Gast ist Marc Baedorf, ein Mann, der öfter mal lange Reisen unternimmt, um ganz erstaunliche Sachen zutage zu fördern. Heute hat er eine Geschichte mitgebracht von einem König, die, wie so viele märchenhafte Geschichten, an einem Ort beginnt, der so gar nicht königlich ist, nämlich einer Kfz-Werkstatt.
Genau, und wenn man ganz an den Anfang schaut, nämlich zu seiner Geburt, dann fängt es auch an einem Ort an, der auch erstmal nicht so königlich wird, nämlich dort in Hohoe, da wird der König geboren. Der ist damals noch ein ganz normaler Junge, ist Cephas Banza. In der Volta-Region in Ghana wird er geboren, das ist eine relativ kleine Region im Südosten des Landes, grenzt direkt an Togo. Ich bin dort gewesen mit dem König damals und es ist landschaftlich ziemlich abwechslungsreich. Also es gibt den höchsten Berg Ghanas gibt es dort, es gibt eine Savanne, es gibt ein bisschen Dschungel und dort ist der König aufgewachsen. Es war erstmal eine relativ normale Kindheit, sein Vater hat als Schmied gearbeitet, seine Mutter war Lehrerin. Da gab es halt nur eine ziemlich außergewöhnliche Sache in seinem Leben und das war sein Opa, der ist damals schon König gewesen in dieser Region.
Ist normal, ja. Für andere Leute ist es besonders, für mich ist es mein Opa, ja, ja.
Und für die anderen Kinder war das was Besonderes, dass du ein Enkel eines Königs bist? Oder haben die
das? Ja. Diese Tradition kann man nur Generation zu Generation erben, ja. Dieses Königreich. Ja, und wenn jemand kommt von einer Königfamilie, ist es schon etwas Besonderes in Ghana.
Sag mal so ein bisschen, wie das da läuft vor Ort. Also so ein König, dem gehört ja jetzt nicht alles, oder?
Nee, also es ist so, ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich einige wissen, dass Ghana eine funktionierende Demokratie ist, schon seit mehreren Jahrzehnten. Also es hat mehrere Regierungswechsel gegeben.
Einige werden das auch nicht wissen.
Einige werden es nicht wissen, aber es ist so, dass es dort mehrere Regierungswechsel gegeben hat, die funktioniert haben. Das heißt, Ghana ist eine funktionierende Demokratie. Es ist aber trotzdem so, dass es in Ghana sehr, sehr viele unterschiedliche Volksgruppen gibt, die auch unterschiedliche Traditionen haben und die unterschiedliche Sprachen sprechen. Also man geht davon aus, dass in Ghana bis zu 100 Sprachen gesprochen werden. Und dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, dass es schwer ist, so viele unterschiedliche Völker mit ihren Traditionen und ihrer Sprache unter einen Hut zu vereinen. Und dafür gibt es dann die Könige, die vertreten zum einen ihre Völker nach außen, die treten in Kontakt mit anderen Königen, sorgen dafür, dass es friedlich bleibt, aber die sind auch die Ansprechpartner für Politiker zum Beispiel. Also wenn ein Politiker in Ghana etwas bauen möchte, dann meldet er sich erstmal bei einem König. Also er sagt dann, ich möchte hier eine Straße bauen in der Volta-Region, und dann muss er erstmal sozusagen bei König Banza vorsprechen und mit ihm abklopfen, ob er das denn möchte, ob er sich das vorstellen kann für seine Region. Und das ist, es gibt keine rechtlich festgeschriebenen Regeln, die den Königen Macht zuschreiben, aber diese Macht kommt halt von der Tradition. Und Banzas Opa, der hatte damals die Macht oder die Verantwortung für etwa 200.000 Menschen, weil er war der König von diesem Hochwegibi Traditional. Das ist sein Volk, das gehört zum Ewe-Volk. Und er hatte dann die Verantwortung etwa 200.000 Menschen. Er hat aber selber auf einem Hof gelebt dort in Hochwe, auf dem auch König Banza aufgewachsen ist, also der spätere König Banza, nicht der Opa König Banza. Und das sah so aus, hat König Banza mir beschrieben, dass es ein großer Hof war mit vielen unterschiedlichen Lehmhäusern. Und dass dort dann die Familien aufgewachsen sind. Und bei den Banzas ist es zum Beispiel so, alleine der Vater von König Banza hatte 12 Frauen und 70 Kinder. Das ist nicht außergewöhnlich für die Zeit, so ist Banza halt aufgewachsen. Und die sind alle in diesem Hof aufgewachsen. Und für Banza, ja, und für Banza war es trotzdem recht normal. Ja. Also er hat Fußball gespielt, obwohl er Sohn oder Enkel eines Königs war. Er hat Fußball gespielt und hat hauptsächlich seine Zeit in der Werkstatt verbracht und dort selbst gebastelt.
Auto kann ich gut umgehen. Motorräder, ich habe Vespa gehabt, von Deutschland Vespa. Ja, ich habe immer oft viele Vespa repariert.
Also ihr hattet eine Vespa in Ghana im Dorf, oder?
Ja, ja, wir haben viele Vespa aus Deutschland.
Und du hast die repariert, wenn es nicht?
Ja.
Vielleicht fragt man sich, wie kommt es, dass Vespas aus Deutschland dorthin kommen in die Volta-Region?
Das habe ich mich auch gefragt, Caro.
Tja, das hat einen Grund, und zwar den, dass die Deutschen in Anfang des 20. Jahrhunderts Kolonialherren gewesen sind in der Volta-Region. Schon zu der Zeit auch, als der Opa Banzas König gewesen ist in der Volta-Region. Und trotz dieser Verbrechen, die die Kolonialherren in der Zeit dort begangen haben, hat der Opa von König Banza so einen kleinen Faible für die Deutschen entwickelt. Also er hat die Deutschen sehr gemocht und er hat halt davon geträumt immer, es gibt einer meiner Enkel, der soll mal nach Deutschland und dort leben und dort arbeiten. Und Banza wusste das selber und er hat gehofft, dass er einer dieser Enkel sein würde. Ja. Und dann ist es tatsächlich mit 22 soweit für ihn gewesen. Also er ist vorher in Ghana in die Schule gegangen und ist dann nach Togo rüber, ist dort auf eine deutsche Technikerschule gegangen. Also hatte deutschen Sprachunterricht genommen und hatte deutsche Lehrer. Er hat aber schon die ganze Zeit gehofft, vielleicht komme ich irgendwie nach Deutschland rüber. Und dann an einem Tag ist dann ein Lehrer mit einer Zeitung in den Unterricht gekommen.
Und da habe ich diese Illustrierte, habe die Adresse aufgeschrieben.
Das war eine Anzeige.
Anzeige von Bon Bad Godesberg. Ja, und habe ich dort hingeschrieben und habe ich Glück gehabt.
Ja. Großes Glück, wie es scheint.
Großes Glück.
Bad Godesberg.
Kennst du Bad Godesberg? Weißt du, wo das ist?
Ja, ist ein Vorort von Bonn.
Ja.
Achso, ich wusste.
Oder Teilort? Also es ist direkt an Bonn.
Also es gehört zu Bonn irgendwie.
Mhm. Also es ist schon so eine schönere Gegend, wo die Leute auch ein bisschen mehr Asche haben.
Aber er hat da nur hingeschrieben.
Ja.
Da saß nur dieses Programm und er ist dann später nicht dahin gekommen.
Ach so, okay.
Ja, deswegen. Also es gab in dieser Zeitschrift dann die Werbung für ein Austauschprogramm und er hat sich dort beworben. Und es war dann schon eine ziemliche Leistung, dass er dann nach 12 Wochen die Nachricht bekommen hat, er soll tatsächlich nach Deutschland kommen, weil es dort eine Stelle für ihn gibt als Landmaschinenmechaniker, um dort eine Ausbildung zu machen. Ja. Und dann ist er los, im Herbst 1970 nach Deutschland geflogen, hat seine Familie verlassen, hat Ghana verlassen, ist vorher natürlich noch nie in Deutschland gewesen, hatte auch keine so richtige Vorstellung von dem Land.
Mhm.
Ja, und es ist ein ziemlicher Aufbruch ins Ungewisse.
Hatte er zu diesem Zeitpunkt schon selber eine Frau und Kinder?
Nee, er war noch komplett ungebunden.
Okay,
genau.
Gut.
Ja. Ja, also es ist trotzdem, er hat natürlich seine Eltern zurückgelassen, seine sehr, sehr vielen Geschwister. Ja, es ist ein ziemlicher Aufbruch ins Ungewisse für ihn.
Warst du vorher schon mal in Europa, bevor du nach Deutschland gekommen
bist? Nein, ich habe gar nichts. Ich will gar nichts weg von zu Hause, weil zu Hause war so schön. Ja, wir haben gelebt im Urwald, so schön. Aber ich habe die Möglichkeit, hier etwas zu werden. Wenn ich gesehen, dass es wäre nichts, wenn ich zurück nach Hause. Ja.
Ja, also man hört, eigentlich wollte er gar nicht so richtig weg, musste dann aber trotzdem los. Und es war am Anfang für ihn in Deutschland dann auch nicht so einfach. Also er ist nach Ludwigshafen gekommen. weil er dort seine Firma war, die ihm den Ausbildungsplatz angeboten hat. Er hat dort in einem katholischen Wohnheim gelebt und es war ihm erstmal ziemlich kalt. Also in der ersten Nacht hat er so gefroren, dass er alles angezogen hat, was er in seinem Koffer dabei hatte, damit er irgendwie die Kälte übersteht. Er hat das Essen nicht vertragen. Ja, also es ging ihm am Anfang nicht so gut.
Das ist ja nicht nur so, ja, wenn wir zum Beispiel nach Afrika fliegen, dass wir das Essen nicht vertragen, sondern tatsächlich ist das offenbar ja keine Einbahnstraße. Es geht
genau
auch andersrum. Ja.
Genau. Für ihn war es dann schwierig am Anfang hier, weil seine Familie war auch ewig weit weg und es war 1970, also er hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, da mal schnell jemanden anzurufen oder irgendwie sonst in Kontakt zu treten. Und so war es am Anfang ziemlich schwer für ihn, weil er auch natürlich in Deutschland irgendwie etwas Außergewöhnliches war.
Der einzige Schwarze mit einer Schwarze aus Benin. Wir waren nur zu zwei hier in Ludwigshafen.
Ja, dementsprechend wird er ziemlich häufig angestarrt in Deutschland. Und da er auch Landmaschinentechniker ist, bewegt er sich oft in ländlicheren Gegenden, fährt zu Bauern. Und vor allem dort schauen ihn viele Leute an.
Manche Kinder, wenn die mich sehen, die weinen. Ja? Wenn die zu den Landwirten kommen, Bauer kommen früher, hat die Kinder immer geweint. Ja? Die haben immer geweint, die haben keine Schwarze, noch nicht Schwarze gesehen. Ja? 1970, ja. Aber das hat mir gar nichts ausgemacht. Die Bauern, die haben mich so gemocht.
Ich hätte jetzt ja sofort rassistische Übergriffe vermutet, aber das war nicht der Fall. Die Kinder haben einfach geweint, weil sie das noch nicht kannten. Ja,
ja, also ich glaube, er hat es nicht so ernst genommen irgendwie, aber ich denke schon, dass es viele auch als rassistischen Übergriff irgendwie empfinden würden, wenn Kinder anfangen zu weinen, wenn sie dich sehen, nur weil
Gut.
du schwarz bist. Ja.
Ja, das stimmt, aber jetzt hätte ich natürlich gedacht, dass so ein Kind eben noch nicht so richtig weiß, weil es kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Also wenn ein dreijähriges Kind anfängt zu weinen, finde ich es halt nicht, dass es jetzt direkt Rassismus ist.
Nein, es waren halt... Also es war halt für ihn, er war halt etwas Außergewöhnliches. Also es hatten viele Leute hatten ihn noch nie gesehen, noch nie jemand mit schwarzer Hautfarbe gesehen.
Ja.
Das hatte sie natürlich am Anfang nicht unbedingt leichter gemacht, in Deutschland anzukommen. Aber er ist so vom Typ, er hat es sich dann damit irgendwie arrangiert und hat dann angefangen, sich in Deutschland wohlzufühlen. Er hat dann mehr Deutschkurse gemacht, hat Freunde gefunden, hat angefangen zu boxen, ist sogar Südwestmeister im Boxen geworden.
Wow.
Im Fliegengewicht, weil er ist ziemlich klein und ziemlich leicht. Ja. So, und dadurch ist er aber auch irgendwie dann in Deutschland angekommen. Und dann gab es noch seinen Chef, von dem erzählt er mir noch heute, es wäre sein Vater sozusagen gewesen, hätte seine Vaterrolle für ihn übernommen. Dieser Chef hat ihn dann zum Beispiel Weihnachten und Ostern eingeladen, hat sich sehr um ihn gekümmert. Und so ist er immer mehr in Deutschland angekommen. Und es war am Anfang nicht so ganz klar für ihn, möchte er dann auch immer für immer in Deutschland bleiben oder möchte er eigentlich zurück nach Ghana? Und er ist dann aber, dadurch, dass er so gut aufgenommen worden ist durch seinen Chef und durchs Boxen, hat er gesagt, ich möchte in Deutschland bleiben. Und er hat dann einen ziemlich beeindruckenden Lebensweg hingelegt. Also er hat erstmal seine Ausbildung abgeschlossen, ist Geselle geworden, dann ist er Meister geworden, dann hat er seinen zweiten Meister gemacht. Ja, und das hat er alles so hinbekommen. Und das war dann 10 Jahre lang, hat er dann schon in dieser Firma gearbeitet als Meister. Und dann hat er sich gedacht, ja, jetzt ist irgendwie nochmal Zeit, um etwas Neues anzufangen.
So, ich bin hier gekommen, habe ich nichts, ich habe nichts gespielt. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe euch beobachtet. Und nach meinen Geselle, 2 Geselle, 2 Meisterbrief. Und habe ich gesehen, dass ich habe von euch genug gelernt. Ich kann auf eigene Füße stehen. Deswegen habe ich selbstständig gemacht.
Cool. Ja. Also klingt wirklich nach einer Leistung und auch nach so Mut, ne? In einem fremden Land, wo man gerade noch gar nicht die Regeln kannte und Kinder haben geweint, zu sagen, ich setze jetzt hier meinen eigenen Fußabdruck hin und mache hier was ich mir bei euch abgeguckt habe. Finde ich tatsächlich cool.
Ja, und vor allem, weil es noch mutiger wird, wenn man dann noch weiß, welche Umstände es waren, unter denen er diese Werkstatt aufgemacht hat. Weil er hatte ein bisschen Angst davor, Schulden zu machen. Also er wollte keinen Kredit aufnehmen. Er hatte aber natürlich auch keine Eltern, die ihn irgendwie unterstützen konnten und ihm ein bisschen Startkapital hätten geben können. Und dann hat er...
So, er ist doch Königsenkel.
Ja, aber das ist finanziell ist das nicht besonders...
Okay, das
also das, es ist eher so, das wird sich später auch noch so ein bisschen... Er sagt immer über sich, er wäre der ärmste König der Welt. Also, dementsprechend, da konnte ihm keiner so richtig helfen. Und deswegen hat er in seiner Biografie geschrieben, seine Werkstatt, die wäre auch immer eher ghanaisch gewesen am Anfang. Es war ein bisschen zurückhaltend, jetzt mit sehr wenig Geld gemacht. Und dann kamen aber so die ersten Studenten, die haben gesehen, bei Banza, da kriegt man sein Auto ziemlich günstig, aber trotzdem gut repariert. Und er hat dann immer weiter seinen Kundenstamm aufgebaut, war dann wirtschaftlich erfolgreich. Und wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre vorspulen, also 9 Jahre eigentlich, bis 1992, da ging es ihm eigentlich ziemlich gut wirtschaftlich. Also er war in seinem Leben angekommen in Deutschland. Er war jetzt auch schon 22 Jahre in Deutschland. Es war eigentlich, hätte alles so bleiben können für ihn. Mhm. Aber dann hat er im Frühjahr 1992 einen Anruf bekommen.
Und dann war der Anruf, ich soll König werden. Ja. Und ich habe gesagt, was, warum ich?
König Bansa, wir sind ja schon ganz gespannt, bekommt einen Anruf, soll König werden und stellt sich natürlich die Frage, was hat er dann gemacht?
Ja, er ist erstmal ziemlich überrascht von diesem Anruf.
Was hast du in dem Telefonat? Hast du erstmal gesagt, ich überlege oder was hast du gesagt?
Ja, ich habe gesagt, ich habe gehört. Gut, ich habe gehört. Es ist für dich Schock. Du hörst, aber du registrierst nichts. Wahrscheinlich ist es Schock, weißt du? Deswegen kannst du nicht richtig nehmen, ja? Kannst du nicht richtig registrieren, ja? Und dann später, ja, was? Was hat er mir erzählt? Was? Mir erzählt, soll meine Opa seinen Thron übernommen. Wow, was wird das? Kann nicht sein, weißt du? Ja, ja.
Ja, kann nicht sein. Das ist auch das, womit Bansa sich dann erstmal schlafen legt und hat gedacht, okay, die melden sich vielleicht nicht mehr, das hat sich damit erledigt. Ja, es ist erstmal so, damit man den Anruf ein bisschen einordnen kann, es ist so, dass vor 5 Jahren Bansas Opa schon gestorben ist damals. Also 1987 ist Bansas Opa gestorben. Das heißt, der Königsthron ist seitdem vakant. Das ist ziemlich lange. Mhm. Es sollte eigentlich auch schon lange einen König geben. Und eigentlich wäre dieser König Bansas Vater gewesen. Und der ist aber Linkshänder. Die linke Hand gilt als unrein in Ghana. Deswegen kann der nicht König werden. Das Gleiche ist bei seinem ältesten Bruder so. Deswegen fangen die Ältesten, das ist dann ein Ältestenrat, der sich trifft und zusammensetzt, und die fangen dann mit der Suche an. Bansa selbst ist eigentlich erst der 18. in der Thronfolge. Es ist aber so, dass dann nicht nur entscheidet, die Thronfolge entscheidet nicht alleine, sondern es ist auch wichtig, dass der Ältestenrat den Charakter des Kandidaten prüft. Und wenn dieser Ältestenrat sieht, der kann König werden, dann entscheiden die so. Und wenn die nämlich eine falsche Entscheidung treffen, dann ist das ziemlich schmerzhaft, denn König bleibt man bis zum Lebensende. Das ist auch, wenn man es jetzt im Rückblick betrachtet, eine ziemlich kluge Wahl des Ältestenrats gewesen. Aber es ist auch so gewesen, dass Bansa in seiner Zeit in Deutschland nicht oft in Ghana gewesen ist. Er ist alle 3 Jahre mal rübergeflogen, weil er entweder kein Geld hatte oder keine Zeit. Aber er hatte Ghana nicht ganz vergessen. Als in den 70er Jahren, da gab es eine große Medikamentenkrise in Ghana. Also es haben viele Medikamente gefehlt. Und da ist Bansa dann mit 3 Mercedes-Kleinbussen und 4 Freunden rüber nach Ghana und hat das mit Medikamenten vollgeladen, diese Busse, und hat die Medikamente rübergebracht. Also ist dann durch die Wüste gefahren, hat erst angefangen in Genua, ist dann über Tunesien, Algerien, Niger, Benin, Togo und dann schließlich in Ghana und hat dort die Medikamente abgeliefert, und das hat er insgesamt 3-mal gemacht in dieser Zeit. Und das haben die Ältesten natürlich nicht vergessen, dann habe ich gedacht, okay, den kann man vielleicht auch ganz gut als König gebrauchen, ja. Bansa hofft der weil immer noch.
Gut an Medikamente, das wäre ja Gesundheitsminister.
Ja, aber der kann seinem Volk helfen, ja. Das haben die gemerkt, das ist jemand, der kann uns richtig helfen.
Ja.
Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man jemanden, der einem helfen kann, auch als König hat. Und dann ist es so gewesen, Bansa hat immer noch gehofft, das ist vielleicht nur eine Schnapsidee, aber die Ältesten, die haben einfach nicht locker gelassen.
Gab es dann nochmal mehr Anrufe oder bist du dann direkt nach Ghana geflogen?
Und nach diesem Anruf war mehrere Anruf. Ja, ja.
Und die haben versucht, dich zu überzeugen.
Ja, war mehrere Anruf. Da gesagt, gut, ich komme, ja.
Aber du wolltest eigentlich nicht König in Ghana werden, oder?
Nee, ich, was soll ich sagen? Ja, wenn er auf mich fällt, ich werde auch nichts Nein sagen.
Ich meine, wir sollen hier nicht lachen, aber die Art, wie er ist gleichzeitig so wahnsinnig selbstbewusst und wirkt dann, aber trotzdem hat er auch was Kindliches, finde ich. Das ist eine lustige Mischung.
Ja, das ist so ein bisschen seine Art, dass es alles relativ locker nimmt, ja, aber dass er sich trotzdem dann immer wieder so großen Verantwortungen oder großen Aufgaben einfach stellt und die dann so wahrnimmt, das ist so ein bisschen seine Art. Er lacht dann auch gerne darüber oder erzählt es lustig oder sowas und spielt dann manchmal auch seine Erfahrungen so ein bisschen runter, aber in den Momenten ist er sozusagen immer einer, der das alles sehr, sehr ernst nimmt und das dann auch irgendwie schafft, Verantwortung zu übernehmen in dem Zusammenhang. Ja. Und das hat er dann auch in dem Zusammenhang gemacht. Also er hat dann wollte eigentlich nicht König werden, hätte auch gut in Deutschland bleiben können, hätte weiter mit seiner Kfz-Werkstatt, es wäre alles gut gewesen, aber hat gedacht, okay, wenn die mich von meinem Volk wirklich wollen, dann nehme ich diese Pflicht an, und dann ist er einige Wochen später, ist er dann nach Ghana geflogen, um dann dort König zu werden.
Mit was für einem Gefühl bist du damals ins Flugzeug gestiegen nach Ghana?
Ja, das ist ein sehr schlechtes Gefühl, weil man weiß nicht, was ihm zukommt, die ganze Spirituale, die ganze Voodoo, alles diese Dinge zu machen, das ist keine Zuckerschlecke, ja. War für mich nicht so gut, ja.
Ja, er hat die Sache, obwohl man jetzt gerade schon so ein bisschen rausmerkt, dass er eigentlich das vielleicht gar nicht auch wollte. Er hat diese Verantwortung, hat sich dieser Sache gestellt.
Genau, er hat sich dieser Sache gestellt. Und wovon er spricht, ist nicht einfach eine Zeremonie, in dem eine Krone aufgesetzt ist und er ist König, sondern Bansar, indem er König wird, ist er auch der spirituelle Führer seines Volkes. Und diese Macht wird ihm durch Voodoo verliehen. Und dementsprechend ist eine Voodoo-Zeremonie auch Teil dieser Krönung. Und Voodoo ist die wichtigste Religion in seiner Gegend, in der Volta-Region. Ist ja in Europa immer so ein bisschen Voodoo-Puppen, schwarze Magie. Ja. Aber ist ja erstmal in Westafrika und auch in den Ursprüngen eine ganz normale Religion. Genau. Und Bansar selbst erklärt das dann so.
Voodoo bedeutet, du musst die Natur respektieren, dann bleibst du gesund. Du musst die Flüsse respektieren, die Flüsse darf nichts schmutzig sein. Ja, keine Chemie, ja, Gold suchen, Diamant suchen und mit den Chemikalien in die Flüsse reinmachen, das vermeidet Voodoo. Voodoo ist nichts etwas Hokuspokus oder nein. Keine Leben von Hokuspokus. Man lebt nur Natur respektieren.
Es geht auch in dieser Zeremonie ein bisschen darum, dass man diese übersteht und damit zeigt, dass man wirklich König werden möchte. Also es ist so ein bisschen eine Prüfung.
Ja.
In die Richtung geht es. Und deswegen ist es, natürlich, es kommt vom Voodoo. Also Voodoo ist ganz zentral für sein Volk. Und daher kommt dann auch diese Zeremonie. Also das ist so dieser Hintergrund dieser Zeremonie. Sie sind nämlich dann so aus dieser Zeremonie, dass Bansar dort tief in den Urwald gebracht wird. Er wird dort in eine Hütte gebracht.
Ohne Schraubenschlüssel.
Ohne alles.
Ja.
Ganz alleine, nur mit Schamanen. Und er ist dann da eine Woche lang in dieser Hütte und muss eine Prüfung nach der anderen durchstehen. Also die erste Prüfung zum Beispiel ist, dass 3 Schafe geschlachtet werden und dann Bansar durch dieses Blut, durch das warme Blut 3-mal laufen muss. Und dann geht es weiter, wie er es erzählt.
Dann nimm die Schamane und schneide meine Arm. Siehst du? Ganz tief. 12 Schnitt. Siehst du? Ja? Siehst du? Ist ganz tief, ja? Siehst du? Ja. Und lass bluten. Und es tut weh. Ah. Ja, es tut unheimlich weh. Dann kommt der Medizinmann mit dem schwarzen Pulver und reibt in diese Wunde herein. Ja.
Und er hat mir diese Wunden auch gezeigt, dann, als ich da war. Und es sieht wirklich nicht so angenehm aus. Das sieht man heute noch. Und es sind ja jetzt schon mehr als 25 Jahre. Es ist schon her. Ja, und da sieht man auch so ein bisschen seine Art sehr. Wollte nicht König werden, aber jetzt hat er gesagt, ich mache es. Das ist ähnlich so ein bisschen, wie es damals in Deutschland mit Deutschland gewesen ist. Er ist dann rüber und dann macht er es einfach. Und dann zieht er auch das durch. Und er hat mir auch erzählt, es gibt sehr, sehr viele, die an diesen Prüfungen scheitern. Ja, aber der Gedanke ist natürlich, wenn er diese Prüfung besteht, dann kann eigentlich nichts viel Schlimmeres kommen, was ihn noch sozusagen als König dann beeinflussen könnte. Genau. Ja, und er hält dann tatsächlich durch.
Dann Sonntag, da benachrichtigt die ganze Stämme, dass der Junge hat seine Prüfung bestanden. Ja. Ich habe Gewand von meinem Opa, ganze Schmuck von meinem Opa. Der Älteste nimmt mich 3-mal auf den Thron und dann sitzt der Kron auf meinem Kopf, dann bist du König. Ja.
Ja, also vor wenigen Wochen noch Automechaniker, jetzt König in Ghana.
Und dann ist er wohl auch nicht mehr zurückgegangen, oder? Also wenn man König ist, dann muss man ja auch Präsenz zeigen, nehme ich mal an.
Genau, das ist so ein bisschen der große Streit am Anfang. Also sein Volk möchte natürlich, dass er in Ghana bleibt. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass es einen König gibt, der nicht in Ghana lebt. Ja, aber er möchte eigentlich zurück nach Deutschland. Ja, und das ist so ein bisschen das Schwierige in dieser Situation. Es war aber schon klar, er fliegt dann auch zurück. Aber erstmal war natürlich für ihn die Situation, er hat von einem Tag auf den anderen die Verantwortung für 200.000 Menschen auf einmal.
Das Problem war so klein, ja, nach der Krönung und meine Problem war riesengroß.
Und Sachen nochmal Frage, dann hatte er in Deutschland irgendwann sich Frau und Kinder?
Genau, die lernte dann wenige Jahre später kennen.
Später
Frau, genau. Also er ist, im Moment ist er noch ohne Frau.
Immer noch, wow.
Ein Single-König,
aber er möchte trotzdem zurück nach Deutschland.
Ja. Ja.
Aber sein Volk möchte halt, dass er da bleibt und dass er ein König vor Ort ist. Ja. Aber Bansar hat dann auch schon eine Idee, wie er sein Volk davon abbringen kann, dass er in Ghana bleiben soll.
Als es nun just lief für den Mann, kommt der Ruf, du musst jetzt aber König sein in Ghana. Er durchlebt eine langwierige und auch schmerzhafte Zeremonie, lässt sich krönen und sagt dann zu seinen Leuten, ich muss aber wieder zurück. Ich möchte wieder nach Deutschland. Und das ist natürlich ein Dilemma.
Genau, das ist ein Dilemma und ist so ein bisschen die Frage, wie kann er das verhindern oder wie kann er sein Volk davon überzeugen, dass er als König nützlicher in Deutschland ist, also viele Kilometer weit weg. Und es ist so gewesen, dass er schon zu seiner Krönungszeremonie Freunde aus Deutschland mitgebracht hat. Und während er in dieser Hütte, diese 8 Tage in der Hütte durchgestanden hat, sind diese Freunde so ein bisschen durch sein Gebiet gestriffen. Und dabei haben die festgestellt, dass die Kindersterblichkeit in der Region sehr, sehr hoch ist. Und Bansa hat mir das dann erzählt, er hat die Würmer in den Augen gesehen und die Würmer in den Bäuchern der Kinder und sowas. Mhm. In die Richtung. Und die deutschen Besucher haben dann gesagt, es liegt wahrscheinlich an dem Wasser, was sie vernutzt ist. Ein Flusswasser, es ist unrein und das führt zu diesen Krankheiten. Ja, und dann haben sie gesagt, es könnte ziemlich einfach sein, da Abhilfe zu schaffen und da bräuchte man nur Wasserpumpen. Und Bansa ist dann damals 4 Wochen in Ghana geblieben, ist dann zurück nach Deutschland, so wie er es geplant hat. Und es war aber nicht so ganz klar, packt er jetzt in Deutschland seine Sachen und fliegt dann endgültig rüber nach Ghana oder bleibt er wirklich in Deutschland und kann dann immer wieder so zum Besuch kommen. Ja, und diese Wasserpumpen, er hat dann mehrere Interviews gegeben, unter anderem lokalen Fernsehsender und hat dort erzählt, dass er Wasserpumpen braucht. Er hat mit den Landwirten gesprochen, die er noch kannte, von seiner Ausbildung als Landmaschinentechniker. Ja, und diese haben ihm dann Wasserpumpen geschickt. Und hat er innerhalb von wenigen Wochen hat er so viele Wasserpumpen, dass er 2 Schiffscontainer voll mit Wasserpumpen hatte.
Wow.
Jetzt stand er aber leider nur vor diesen Wasserpumpen mit in den Containern und wusste nicht so wirklich, wie bekomme ich jetzt die Dinger nach Ghana, wo sie sehr schnell helfen können. Ja, und dann hat er Glück gehabt. Das ist einer der großen Glücksfälle seines Lebens, hat er zu mir gesagt. Er ist nämlich zu Schreinemakers eingeladen worden. Das war damals eine Fernsehsendung gewesen, ziemlich bekannt.
Also du kennst sie nicht, willst du mir damit sagen?
Ich kenne sie nicht, wie ich sage.
Du kennst Margarete nicht?
Kenne ich nicht.
Margarete Schreinemakers, ja, sie das hatte war doch, eine Fernsehsendung. Also,
aber mir wurde gesagt, sie war damals sehr beliebt.
Ja. Die war the shit.
Ja, siehst du. Und er ist 2-mal eingeladen worden sogar und hat dann davon erzählt, dass er Spenden braucht und hat diese Spenden bekommen. Und dann konnte er die Wasserpumpen nach Ghana bringen.
Innerhalb von 4 Wochen die Sterblichkeit sofort gesunken. Saubere Wasser. Ja, alles. Ohne Medikamente. Alles. Und da haben wir voll gesehen, dass, wenn wir ihn zu Hause geholt, würde uns diese Hilfe würde nicht kommen. Und da haben sie mich nicht mehr gezwungen, kommen zurück.
Ja, clever.
Ja, muss man sich vorstellen. Jetzt die ganze Zeit so. Irgendwie hat es ja schon auch viel Lustiges gehabt, diese Geschichte, aber jetzt auf einmal schafft es dann eine Kindersterblichkeit in dieser Region innerhalb von wenigen Wochen zu minimieren. Und da hat er so gemerkt, so, das könnte schon auch was sein, in dem ich mich wohlfühle als König. Und ich muss hier kurz erklären, dass es früher normalerweise so gewesen ist, dass die Könige sich nicht um ihr Volk gekümmert haben in diesem Sinne. Also es war zum Beispiel so, dass der König von, also der Opa von Bansa hat als König von seinem Volk das Essen gebracht bekommen. Der durfte nicht selber arbeiten. Und hat dann zum Beispiel Schweine, Ziegen, Schafe, das hat er alles gebracht bekommen. Und Bansa beschließt aber nach der Aktion, ich werde ein ganz anderer König. Und er hat dann seinen Bruder in Ghana zum Stellvertreter bestellt. Und dieser Bruder kümmert sich dann um so Sachen, es gibt immer wieder Streitigkeiten zwischen Familien und so. Da ist dann auch ein König zum Beispiel Ansprechpartner für. Mhm. Und Bansa selbst, der hat angefangen in Deutschland Spendengelder zu organisieren für seine Region. Und er ist dann durch eine Fernsehshow nach der anderen getan, weil im Fernsehgarten hat sich zum Weinkönig küren lassen, das alles gemacht, hat immer wieder Spenden eingesammelt und hat sogar einen Schlager eingesungen.
Nicht schlecht.
Herz aus Gold. Und er hat gesagt, als ich ihm gesagt habe, er kommt hier ins Radio, hat er gesagt, ja, dann musst du auch unbedingt ein Lied von mir spielen. Das hören wir dann jetzt.
So rein wie Gold immer meine Gefühle? Ja. Ist das schön! Oh, ich liebe die Geschichte von König Bansa.
Sobald das Album droppt, ich bin da.
Es gibt es schon.
Ich glaube auch, das ist jetzt schon ein bisschen her.
Es ist schon ein bisschen her. Ja. Ich weiß nicht genau wie viel, aber es ist schon ein paar Jahre her. Aber er hat natürlich Eltern.
Bansa hat es so gut begriffen. Irgendwie hat er es möglich gemacht, aus beiden, wie sagt man so, aus beiden Welten das Beste.
Beide Acker.
Zusammenzuführen. Beide Acker zu pflügen, ja, so könnte man das auch sagen. Ganz faszinierend, hat er irgendwie gute Eigenschaften. Königlich, ja.
Königlich. Ja, hat sehr viel geschafft in der Zeit, dann Spenden gesammelt hat. Er lernt dann auch seine Frau Gabi kennen in Ludwigshafen. Sie bringt ihr Auto in die Werkstatt bei ihm, kommt dann immer häufiger. Sie weiß auch schon, dass er König ist, also er ist damals in Ludwigshafen so ein bisschen bekannt. Sie hat mir gesagt, ja, sie ist
weit. Ich will ihr da überhaupt nichts unterstellen.
Ja, aber also, sie hat gesagt, also ich glaube, sie würde es auch nicht, also sie fände es besser, wenn er nicht unbedingt König wäre, weil das hätte ihr in ihrem Leben ganz schön viel Arbeit erspart. Nämlich ja. Gabi wird sozusagen seine Partnerin, die macht alles mit.
Das heißt Königin, oder?
Königin, sie wird ist seine Königin.
Queen ja. Gabi.
Das ist Queen Gabi, tatsächlich. Sie hat auch ihren eigenen Thron und sie fliegt dann auch nach Ghana und wird dort vollkommen akzeptiert.
Ja.
Und sie übernimmt so ein bisschen, so habe ich zumindest erlebt, sie übernimmt so ein bisschen das Organisatorische, also sie kümmert sich um Projekte und sowas, weil die Projekte des Königs, die werden dann in diesen Jahren immer größer. Also er hat ja angefangen mit diesen Wasserpumpen und er hat dann eine Brücke gebaut, dann ist er rüber zu einer Schule, dann ein Ausbildungszentrum. Und jetzt letztendlich hat er ein Gefängnis gebaut.
Oh. Ja.
Und das Gefängnis, das hat er, als ich damals mit ihm in Ghana gewesen bin, da stand dieses Gefängnis kurz vor der Einweihung. Und er hat das Gefängnis gebaut, weil in Ghana ist es so, dass oft Frauen und Männer in einem Raum untergebracht werden, wenn sie verhaftet werden. Und hat er sich gedacht, wahrscheinlich müssen wir da was dran ändern. Und hat er Spenden gesammelt und hat dann ein nagelneues Gefängnis
hat
gebaut.
Hat er wieder einen Song aufgenommen?
Er hat keinen Song aufgenommen, aber er hat sich...
Prison is a dancer.
Er hat Vorträge gehalten. Hat all das gemacht und dann hat er genug Spenden zusammen gehabt und hat dann dieses Gefängnis dort eröffnet vor kurzem. Ja. Und währenddessen hat er aber seine Werkstatt in Ludwigshafen immer weiterlaufen lassen. Das ist natürlich für mich so ziemlich faszinierend gewesen, dieser Rollenwechsel. Also er war in Ludwigshafen, war er weiter Kfz-Mechaniker. Man kann da auch einfach reingehen und kann auch ganz normal mit ihm sprechen. Aber als ich dann mit ihm in Ghana war, dann sind wir im Flughafen gelandet und dann war es tatsächlich so vom ersten Moment an, dass er ein ganz, ganz anderer Mensch war. Also es war nicht nur so ein Joke, er ist König, sondern für diese Leute dort hat das wirklich extrem viel was bedeutet. Und dass ich das gemerkt habe, war daran, dass tatsächlich niemand mit ihm direkt gesprochen hat.
Da darf niemand mit der König reden. Wenn er König ist und fertig, ja.
Stört dich das?
Ja, das stört mich. Mir gefällt in Deutschland, ja. Ich habe dir gesagt, mir gefällt in Deutschland. Da kommen meine Kunden, meine Kurpfälzer-Kunden, ja, die klopfen meine Schulter und sagen, hör ich mal, ja. Und sagen, Sefas, hör ich mal, ja. Und spreche mit mir, ja. Oh, das ist schön. Ja, das gefällt mir besser.
Wünschst du dir manchmal kein König zu sein?
Ja, ich bin schon drin. Wenn du etwas machst, du darfst dir selbst nichts Mut abschalten. Das darfst du nicht machen. Du weißt genau, dass es gibt keine Ende, bis du stirbst.
Aber es wäre manchmal schon einfacher, wenn du kein König wärst, dein Leben.
Das ist schon passiert. Du kannst keine rückgängig machen. So darf man nichts so denken. Es ist falsch.
Meinst du, er hatte in diesem sehr stressigen Leben zwischen, wie du schon gesagt hast, den verschiedenen Verpflichtungen und Leute wollten etwas Bestimmtes von ihm sehen, dass er da nicht so richtig die Gelegenheit hatte, er selbst zu sein oder rauszufinden, wer er geworden wäre?
Also ich glaube, dass er ist relativ alt König geworden, also 92. Da war schon relativ alt. Und ich glaube, dass so ein bisschen dass er seine Persönlichkeit und so da schon gefunden hatte. Und ich glaube auch, also man tut ihm auch Unrecht, wenn man sagt, er spielt da nur eine Rolle. Ihm gefällt es auch irgendwie. Also Gabi sagt zum Beispiel, und das ist ja, müsste die Person sein, die ihn am besten kennt, die sagt immer, ja, er ist überall authentisch, egal wo er ist sozusagen. Und dann hat er es vielleicht einfach geschafft, dass es für ihn in beiden Ländern und in beiden Rollen, die er so hat, dass er einfach da komplett authentisch bleibt, ohne da irgendwas zu spielen. Genau. Ja, und er ist jetzt 72. König bleibt man. Bis man stirbt.
Ja.
Aber er ist kerngesund. Er ist immer noch sehr, mit sehr viel Energie und ich kann mir vorstellen, dass er dann auch noch ziemlich lange König bleibt. Ja.
Jetzt hat er ja gar nicht so viele Kinder gezeugt.
Genau. Er hat 2 Kinder.
Aha. Da ist das mit der Nachfolge dann ja wahrscheinlich schnell gemacht.
Das mit der Nachfolge ist geklärt.
Die übernehmen sowieso später.
Das wissen Sie schon.
Ja, ja.
Wie gehen die damit um?
Ja, ja, ganz cool. Ganz locker.
Aber sie werden es machen.
Ja, ja. Das Leben musst du locker nehmen. Ja. Das Leben musst du nehmen. Und man wird dich verrückt machen. Man soll sie nicht verrückt machen.
Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. König Bansa gibt mir gerade so viel. Das ist wirklich so. Er gibt mir gerade so viel. Mein kleines Herz geht auf und weitet sich zu einem saftigen Steak. Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Echt toll. Wie geht's dir, Marcel?
Ich bin gerade auch sehr gerührt. Ich hätte natürlich auch einen O-Ton von Queen Gabi gehabt gern, aber ja, gut. Ich nehme auch König Bansa. Hammer.
Ja.
Sehr positive Lebenseinstellung. Aber ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben. Und wenn ein anderes nicht damit umgehen würde, wäre er vielleicht auch irgendwie daran, ja, nicht zerbrochen, aber zerrissen.
Was hast du gelernt von König Banzer, Marc?
Genau, diese positive Lebenseinstellung. Also, dass man schon auch an seinen Aufgaben wachsen kann. Und das hat er immer wieder bewiesen in seinem Leben. Das macht er halt heute immer noch, weil die Aufgaben, es ist sein ganzes Leben, es wird immer eine neue Aufgabe. Dann gibt es das Gefängnis, Ausbildungszentrum, es wird immer alles ein bisschen größer, ein bisschen herausfordernd. Er stellt sich all dem und macht es einfach.
Ja.
Aber das ist ja ein staatliches Gefängnis, ist ja kein Privatgefängnis.
Genau, er baut das dann und dann geht das über an.
Ah, okay.
Genau.
Wow, also ich bin so froh, dass wir diese Geschichte gehört haben, denn König Banzer ist für mich, ist mein neues Krafttier.
Ich würde sagen, wir sind Team Banzer.
Ist ein so, nein, ich meine das aber ganz ernst, das ist eine so inspirierende Figur, du durftest jetzt mit ihm Zeit verbringen. Ich allein durch diese Töne, die ich hier gerade gehört habe, fühle mich etwa 10 Zentimeter größer. Toll, vielen Dank, Marc.
Gerne.
Danke.
Bei Plus Eins zu Gast heute ist Marcel Mann, nicht nur Synchronsprecher, haben wir ja schon drüber gesprochen vorhin. Du bist auch, darf man Komiker eigentlich sagen? Ich mag das Wort sehr, manche mögen das nicht so.
Doch,
Komiker?
Doch, kann man sagen.
Entertainer, Comedian.
Boylesque-Tänzer.
Boylesque-Tänzer. Und bei deinen Auftritten, die ich mir sehr, sehr gerne ansehe und die wirklich wahnsinnig lustig sind, hast du dich beklagt, zuletzt das Publikum würde schlechter werden. Woran liegt das?
Also, das ist jetzt eine Überspitzung der Thematik. Mir ist aufgefallen, und das habe ich mit vielen Karabitisten-Kollegen, wie ich sie nenne, besprochen, dass das Publikum, Hammer-Gag, da merkst du, preisgekrönter Karabitist, das Publikum tendiert immer mehr dazu, dir das Gefühl zu geben, wenn sie dich nicht mögen, dann haben sie auch das Recht dazu, es zu zeigen. Und dann sitzen gerne mal Leute in den ersten Reihen, die dich voller Verachtung anstarren, wenn du gerade ihren Humor
verfehlst.
Ja, ihren Humorbedürfnis nicht vollends befriedigst.
Ja.
Und das fand ich bemerkenswert, dass das immer mehr Leute so sehen. Also immer mehr Kollegen haben auch das Gefühl, dass du entweder total gemocht wirst oder verachtet. Und wenn mich ein junger Kollege fragt, was ist der Tipp, kannst du mir raten, dann ist es immer, lern mit der Verachtung umzugehen. Ist es wirklich so, dass immer mal wieder so eine Brigitte mit so einem Beaupré-Oberteil im Publikum sitzt und dich anstarrt und so denkt, ich finde den so unlustig. Und weil ich den unlustig finde, kann der auch vor mir nicht lustig gewesen sein und auch nach mir nicht.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überleiten soll zu diesem eher ernsten Thema. Du hast neulich eine Rede veröffentlicht, du hast einen Text veröffentlicht.
Ein Pamphlet.
Ein Pamphlet. Da werde ich mal ein paar Sätze draus zitieren. Du schreibst, ich habe Angst. Länger als nötig habe ich überlegt, das hier zu schreiben, aber ich schreibe das jetzt. Ich habe Angst, die Abstände zwischen den menschenfeindlichen Einschlägen in meinem Umfeld werden kürzer, Freunde werden auf offener Straße homophob beschimpft, der Ton der Mails, die mich erreichen, wird zunehmend widerlicher und dann werden auch noch Kollegen nach einer Autopanne vom Mietwagendienst rassistisch angegriffen und die Übergabe des Autos wird verweigert. Nachdem ich hier auf Facebook ein Video davon gesehen habe, wurde mir so kalt. Und das Gefühl der Machtlosigkeit ließ mich einen ganzen Tag über nicht los. Du hast das veröffentlicht, das ist sehr, sehr häufig geteilt worden. 700, 800 Leute haben das Bedürfnis gehabt, diesen Beitrag weiter zu verbreiten. Wie wurde darauf reagiert?
Also der Beitrag, das verselbstständigt sich ja dann. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe das in einem Rutsch im Zug durchgeschrieben, weil in dem Moment dachte ich, jetzt muss es raus. Der hat 93.000 Menschen haben den gesehen und der wird dann geteilt von Leuten, die dann auch eine Reichweite haben und von da aus wird er weitergeteilt. Man kann das gar nicht nachvollziehen, wohin das geht. Und im Grunde genommen war so gut wie alles war positiv, aber natürlich wird dann auch irgendwann der letzte rechte Troll auf dich aufmerksam. Ich bekomme jetzt keine Mord- oder Todesdrohung, aber natürlich bekomme ich sehr absurde Kommentare und Nachrichten. Und ich habe an einem Tag wirklich nicht mehr gewusst, wie ich jetzt darauf reagieren soll, weil diese Argumentationskette ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Also ich kann mit Menschen diskutieren, ich finde, ein Diskurs ist wichtig. Ja. Man muss, auch Kritik ist völlig in Ordnung, weil man kann ja sagen, das finde ich jetzt nicht so gut, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber Irgendwann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wirklich auch wieder Kollegen ins Boot geholt, weil ich gedacht habe, wie geht ihr denn damit so um, wenn jemand sagt, nein, es gibt keinen rechten Terror, es gibt kein Problem von rechts, es gibt nur problematische Ausländer und Flüchtlinge. Hier ist der 50. Bildartikel und du musst das jetzt lesen und wenn du das nicht liest, dann bist du dumm und nur weil ich die homophobe Sachen schreibe, bin ich noch lang kein homophober Mensch. So.
Und hier schließt sich wahrscheinlich der Kreis der Argumentation, wo man nicht so richtig rein kann.
Ich kam irgendwann nicht mehr dazu. Der Konsens war dann, man kann mit Leuten sehr rechter Gesinnung nicht diskutieren, weil die wollen dich mürbe machen, die wollen nicht mit dir diskutieren, sie wollen dir deine Meinung streitig machen, wegnehmen, ihre aufzwingen. Und ich fand es absurd. Ich hatte das Gefühl, ich kommuniziere mit einem demenzkranken Bot.
Oh mein Gott.
Weil auf jede Frage, die ich stellte, wurde nicht eingegangen. Mir wurden ständig Artikel geschickt. Und irgendwann habe ich nur noch mit Humor darauf reagiert. Ich habe gesagt, wer jetzt die meisten Links schickt, hat gewonnen. Und wer jetzt am meisten irakische Messerstecher-Schlagzeilen schickt, hat bewiesen, dass es keinen rechten Terror gibt. Denn jeder Artikel, der gegen Links ist, beweist ja, es gibt kein Rechts. Ende. Ja. Ich war völlig verwirrt.
Ja, Humor ist, ich sage ja das immer, ist also auch in meiner Welt ganz häufig das Mittel der Wahl und auch dein langer und schöner Text endet wahnsinnig humorvoll. Also in der Mitte schreibst du nochmal, eventuell kommt, weil ich kann jetzt nicht, das Ganze ist tatsächlich sehr lang, aber auszugsweise kann ich es vortragen. Hier in der Mitte schreibst du, eventuell kommt in wenigen Jahren eine Partei an die Regierung, die mich und meine Freunde ins Lager schickt. In der Zwischenzeit sollten wir, anstatt den Satz, wir haben von nichts gewusst oder ein überraschtes Gesicht zu üben, dagegenhalten. Und dann ganz am Ende von diesem Text heißt es, werdet Verbündete von nicht-weißen, nicht-heterosexuellen Menschen. Wir sind nämlich die Ersten, die abgeholt werden. Und dann habt ihr euer überraschtes Gesicht nicht geübt. Und da dachte ich, das ist Marcel Mann, der mir wirklich da Kraft gibt und sehr, sehr gut, ja, wirklich sehr gut gefällt. Also du sprichst Dinge an, die ernsthaft sind, die wichtig sind. Das wird zu Recht, vervielfältigt sich das so oft. Aber du gehst mit einem fabelhaften Gag daraus. Und das ist, finde ich, auch eine Art, mit der man damit umgehen sollte.
Ne? Finde ich auch.
Dass man selber den letzten Witz macht. Kommen wir jetzt zu den Visionären. Das ist eine Reihe, die gibt es hier bei uns in jeder Woche. Heute Latein. Ich erinnere mich recht gut an den Lateinunterricht. Na klar, war das irgendwie eine Qual. Und obwohl ich Interesse für das Medium lateinische Sprache mitgebracht habe, bin ich, naja, irgendwie absehbar, nicht sehr weit gekommen damit. Es bleibt im Gedächtnis, wie Herr Kaulich, das war mein Lateinlehrer, meine Klassenarbeit hochgehalten hat vor allen aus der Klasse und gesagt hat, aha, Caroline übersetzt Templum intrant mit und sie traten den Tempel ein. Kann mir hier einer sagen, was da schiefgelaufen ist? Schließlich quälen sich Schüler lange mit den Feinheiten der lateinischen Grammatik, bevor sie in die Tiefen der historischen Texte selber eindringen können. Aber wer einmal hinausgekommen ist über In vino veritas und Carpe diem, der wird, glaube ich, reich belohnt. Viele Gedanken der alten Römer sind auch heute noch aktuell, wie unser Beispiel aus der Wissenschaft zeigt.
Mein heuriger Moment bestand darin, dass ich mir einen Text von Catull, einem Dichter des 1. Jahrhunderts vor Christus, vorgenommen habe, nämlich das 16. Gedicht. Und darin geht es um die Frage, ob man Kunst und Leben trennen kann oder nicht. Und die wird da mit knallharter, obszöner Drastik erst verneint und dann doch irgendwie bejaht. Also ein Widerspruch aufgebaut, der fesselnd ist und einen nicht loslässt. Mein Name ist Melanie Möller. Ich bin Professorin für Lateinische Philologie an der Freien Universität Berlin.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Catull, einem Dichter mittendrin sozusagen in der klassischen lateinischen Literatur. Und der hat ein relativ obszönes Gedicht verfasst, das mir als junger Studentin beinahe die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte, aber auch nur beinahe. Da geht es nämlich darum, dass er zwei Typen, ja, Doppelpenetration, also Anal- und Oralverkehr, ihnen androht, weil sie aus seinen etwas lasziven Versen auf seinen Lebenswandel geschlossen hätten. Also die Frage, Kunst und Leben, gehört das zusammen oder nicht, wird da in einer radikalen Weise beantwortet, wie ich es so nie wieder gefunden habe. Und das hat mich schon aus den Schuhen gehauen. Also einmal war ich zumindest überwältigt davon, wie modern, wie zeitlos das anmutet. Die Frage ist ja auch jetzt immer in den Medien überall diskutiert und wird es wahrscheinlich auch immer. Darf ein Künstler im Leben Dinge machen, die er in der Kunst nicht macht und umgekehrt? Ich kam irgendwie nicht ran. Also da war draußen dieser obszöne Rahmen und drinnen wurden ganz grundlegende Aussagen über Kunst, über Literatur geschaffen.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Es gab den Moment, dass ich eingesehen habe, dass ich das nicht knacken kann und dass das meine Aufgabe bleiben wird bis ans Ende meiner Tage sozusagen, wo man glaubt, man habe es geknackt und dann muss man doch wieder neu einsetzen. Also ich wusste, dass Literaturinterpretation ein unendliches Geschäft sein würde und das war der Moment, glaube ich. Aber dieses Kreisen macht auch Spaß und das ist auch eine Erkenntnis, die ich auch fast ein bisschen erotische Erkenntnis nennen würde. Also diese Herausforderung, die fand ich schon heureka-artig.
Und was hat's gebracht?
Also es bringt der Wissenschaft, dass sie auch sehen kann, dass Texte aus der Vergangenheit oder Erkenntnisse aus der Vergangenheit zeitlos sind und sich immer wieder auch aufschlüsseln lassen, um damit aktuelle Situationen zu begreifen. Im Grunde ist meine Doktorarbeit auch diesem Thema gewidmet. Also das hat schon Folgen gezeitigt und ich mache es auch immer wieder neu im Unterricht, dass man diesen Grundsatztext, den man damals so gefunden hat, immer wieder neu diskutiert und die Leute da auch immer wieder mit ein bisschen vor den Kopf stößt. Die müssen sich dann auch immer so durchquälen durch dieses Obszöne, was sie dann so ein bisschen beschämt, ja, und dann eben zu diesen theoretischen Fragen vorzudringen.
Finde ich so faszinierend. Wer hätte gedacht, dass man mit einem so alten Text Leuten die Schamesröte ins Gesicht treiben kann? Aber nachdem Melanie Möller gesagt hat, worum es in diesem Text ging, bin auch ich leicht errötet. Marcel Mann auch leicht errötet, oder nein?
Nein. Nein. Thumbs up.
Wir werden jetzt gleich ein neues Stück von Henrike Möller hören. Henrike Möller hat sich aufgemacht, die Frage zu beantworten, was gibt es eigentlich außer geboren werden, Schule, arbeiten, Hamsterrad, drehen und Tod? Sie hat festgestellt, dass sich unsere Lebensentwürfe alle ganz schön ähneln und deswegen hat sie Leute getroffen, die ein bisschen anders leben als die anderen. Und dabei hat sie wirklich auch coole Leute getroffen, die sie das eine oder andere Mal richtig berührt haben, so wie Schub. Der lebt in einer Gemeinschaft in der Nähe von Berlin. Der lebt in einem Bauwagen und er hat sein Konto gekündigt. Ganz ohne Geld kann er nicht leben. Aber während alle wir anderen versuchen, immer mehr Geld zu machen, ist es für Schub ganz wichtig, immer weniger Geld in Umlauf zu bringen.
Herzlich willkommen im Fuchsbau! So.
Ja, ich zeig dir jetzt ein bisschen das Gelände. Das ist hier so ein bisschen unser Wagenplatz. Ja. Jetzt im Winter passen wir nicht alle ins Haus, deswegen teilen wir uns auf diese drei Wegen auch auf.
Aber warum ist jetzt im Winter anders als im Sommer?
Weil wir im Sommer wohnen wir in Zelten, bauen uns halt hier auf dem Grundstück irgendwo unsere Zelte auf. Dabei spielt auch eine Rolle, dass wir das Haus im Sommer auch vermieten, um so ein bisschen Gelder einzutreiben. Und die Idee dahinter ist so, Projekte, die wir unterstützenswert finden, halt hierher einzuladen und denen hier so Raum zu gewähren.
Hallo.
Hallo. Hier ist ja richtig schön gemütlich jetzt. Ja. So ein bisschen Bauernstuben-Landhaus-Flair. Ja. Wie kam es dazu, dass du dein Konto geschlossen hast und jetzt versuchst, mit so wenig Geld wie möglich auszukommen?
Bis 2016 habe ich noch eine Musikschule geführt. Und in der Zeit ist mir klar geworden, dass so viele Leute quasi mich fremdbestimmen können. Oder was heißt Leute? Institutionen, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen. Und meine Bank konnte mir immer Druck machen, weil sie gesagt haben, wenn du nicht zahlst, pfänden wir dein Konto. Und das hat mich über die Zeit immer mehr ausgelaugt. Und daher der Drang zu gucken, okay, worauf kann ich eigentlich verzichten, um eben nicht mehr fremdbestimmt werden zu können? Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich schließe die Musikschule, ich löse mich von Konten und Versicherungen, entscheide jetzt selber, wie ich leben möchte.
Jetzt kann man ja auch nicht von heute auf morgen eigentlich sagen, so, ich lebe jetzt ohne Konto. Man muss ja sein Leben auch erstmal umgestalten.
Das war in meinem Fall tatsächlich ziemlich günstig. Als Musiker, wenn man irgendwo gebucht wird, schickt man einen Tech-Rider hin, wo drin steht, Gage bitte an das und das Konto. Und bei mir steht dann, Gage bitte in bar, vor dem Auftritt bereithalten.
Man denkt ja dann immer gleich an so ein shady Business.
Ich habe trotzdem eine Steuernummer, um meine Jobs zu machen. Ich bin beim Finanzamt gemeldet, so, dass ich verdiene nicht schwarz.
Ach, das ist keine Katastrophe. Ich hab da schon alles im Griff.
Und was hat sich jetzt so in deinem Umgang mit Geld oder auch mit in deinem Konsumverhalten, deinen Ausgaben verändert?
Also ich kann mich nicht verschulden irgendwie riesig. Ich gebe nicht mehr Geld aus, als ich habe. Das ist meine Geldbox. Hier so einfach offen drin. Was haben wir jetzt hier?
So 300, 400 Euro sind das vielleicht? Was hat es jetzt psychisch mit dir gemacht, dass du Geld vielleicht nicht komplett aus deinem Leben verbannt hast, aber doch sehr reduziert hast, dass du dein Konto eingestellt hast?
Also einerseits wird man sich bewusst, wie frei man sich fühlen kann ohne Geld. Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du damit, dir Gedanken über Geld oder über das Geldverdienen halt nachzudenken? Halt so, weißt du, das nimmt dir einen riesen Teil im Leben ein. Und jetzt überleg dir mal, die ganze Zeit hättest du für dich. Für mich ist das die wertvollste Entwicklung. All die Zeit, die ich sonst investiere, stecke ich in mich, in Selbstarbeit, in emotionale Arbeit, in Arbeit mit meiner Gemeinschaft, mich eher hinzusetzen und zu fragen, wie geht's dir eigentlich wirklich?
Für was steht eigentlich dieses Konto und das Geld alles für dich? Das ist ja für dich symptomatisch für so viel mehr. Ja. Ne?
Ich sehe, dass je mehr Geld abstrahiert wird, Geld ist ja eh erstmal quasi ein abstrakter Wert für dich und deine oder für mich und meine Arbeit. Zahlen auf einem Bildschirm, die dir sagen, was du wert bist. Und mit die dir sagen, was du wert bist, meine ich dein ganzes Schaffen, dein Leben, deine Zeit, die du investierst. Ich erkenne da halt eine riesen Diskrepanz zwischen menschlichem Wert und Wertschätzung für menschliche Arbeit und eine Zahl auf einem Bildschirm. Oh, der Tee.
Sehr schön, Michi.
Wenn man jetzt kein Konto hat, dann geht ja wirklich eine ganze Menge auch nicht. Online-Shopping, okay, vielleicht harmlos, kann man darauf verzichten. Aber Krankenversicherung, du hast keine Krankenversicherung.
Keine Krankenversicherung.
Was machst du, wenn du mal einen Unfall hast?
Ist halt hypothetisch, ne? Aber es gibt in Berlin verschiedene Ärzte, die versicherungslose Menschen behandeln und betreuen. Und es werden halt auch so Finanzierungsmöglichkeiten, die halt eben aufgeboten. Versicherungen funktionieren einfach, weil Menschen Angst haben. Das Ding schlechthin ist Ängste konfrontieren. Das ist ein riesengroßer Teil von alternativen Lebensmodellen. Ich habe teilweise Phasen, dann komme ich 2-3 Monate mit 0 Euro aus. Einfach nur von Menschen um mich rum und von hier, der Gemeinschaft sozusagen.
Aber irgendjemand muss ja trotzdem bei euch hier im Haus in der Gemeinschaft Strom und Wasser und alles zahlen. Also wenn du jetzt sagst, du könntest auch komplett ohne Geld leben, heißt ja dann aber, dass jemand anders für dich Ausgaben hat.
Ich glaube eher, dass eben das Geheimnis genau darin liegt, nämlich eine funktionierende Gemeinschaft zu haben. Und zwar ist es für mich die Antwort auf ganz viele Fragen. Das ist schon meine Überzeugung.
Ich spüre diesen Rhythmus im Kopf, der mich treibt, doch nicht jeder wird ihn mit.
Eieiei. Ja, ist es, wir haben jetzt ja gerade aufmerksam zugehört. Ist es für dich vorstellbar, dass du eines Tages sagst, ich mache hier Schluss mit dem ganzen Müssen, mit den ganzen Pflichten, mit dem ganzen Bezahlen, sondern ich steige aus und mache nicht mehr mit?
Ich finde das Lebensmodell spannend und dachte erst, ach, solange man niemand auf der Tasche liegt, ist doch so eine tolle Sache. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, weil ich auch gar nicht wüsste, wie ich meinen Beruf weiterhin ausüben will, weil ich kann nicht in bar bezahlt werden. Und ich finde im Laufe
Warum
des Beitrags...
Warum ist es zu viel? Würden dann deine Taschen zu voll? Oder?
Ich werde sehr viel in Münzen bezahlt und habe nicht so viel körperliche Kapazität, um die nach Hause zu tragen. Ich bin ja auch ein tourender Künstler.
Ja. Und im Laufe des Beitrags, was wolltest du gerade sagen?
Ist es mir aufgefallen, dass der junge Mann sich doch schon stark auf die Solidargemeinschaft stützt. Ja. Und das kann man machen, aber wenn jeder so leben würde, würde das Modell ja nicht aufgehen.
Naja, ich glaube, was er gemeint hat, ist schon, dass es immer mal, also mal ist er derjenige, der gibt und mal ist er derjenige, der empfängt. Also dass ne, diese Gemeinschaft so füreinander da ist. Es ist jetzt nicht, dass er immer nur von Leuten nimmt. Aber ich meine auch eigentlich eher den Gedanken des einfach Aussteigens und nichts mehr machen müssens, weil das Finanzamt dich nicht mehr ärgern kann. Das finde ich so wahnsinnig reizvoll. Du, aber
das finde ich doch vierteljährlich auch sehr reizvoll. Aber ich wüsste nicht, wie ich es durchziehen möchte. Naja.
Na dann.
Wir arbeiten noch am Modell. Aber dass er das macht, ich finde das doch an sich, ist das doch spannend.
Und damit wird es jetzt eigentlich auch schon Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Mich würde noch interessieren, Marcel Mann, du bist ein toller Gast gewesen, fand ich.
Danke.
Was hast du heute gelernt? Was nimmst du mit von hier? Ich würde das nicht fragen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es einiges ist, was man von hier heute mitnehmen kann.
Erstens habe ich jemanden kennengelernt, und zwar König Bansa. Mhm. König Bansa ist jetzt auf meiner Spotify-Playlist.
Weil es gibt ihn auf Spotify, wir haben das schon überprüft.
Er hat 15 monatliche Hörer und ich finde, es sollten 15 Millionen sein. Mhm. Ich finde die Lebenseinstellung von König Bansa total toll. Ich würde sagen, wir haben einiges über Ghana gelernt, was wir vermutlich vorher nicht wussten. Und ich habe Zeit mit dir verbracht.
Ja.
Und das ist immer eine gewonnene Zeit.
Ja, denn wir sind Freunde.
Wir sind Freunde, deswegen trage ich heute auch einen Pullover.
Auf dem steht Rachel und Monica und Ross und Phoebe und Chandler und Joey.
Weil die sind, genau
Friends.
Wie wir, Friends.
Schön, dass du da gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Ich verabschiede mich bei allen, die hier zugehört haben. Mein Name ist heute Caro Corneli, aber in der nächsten Woche, da wird mein Name Utz Dreger sein, denn in der kommenden Woche wird Plus Eins hier von Utz Dreger moderiert werden. Einstweilen sage ich auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.
Tschüss.